gemacht. Ja, von mir aus können wir direkt weitermachen.
Wir machen direkt weiter. Ja. So, liebe Leute, herzlich willkommen bei Schöner Glauben. Mein Name ist Jason. Und ich darf heute Markus und Albert vom Heilige Scheiße Podcast begrüßen. Jungs, schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr.
Hello.
Hallihallo.
So, Albert und Markus, ich sag zwei Sachen zu euch. Albert, wir kennen uns schon seit etlichen Jahren, weil wir mal so ein bisschen in der Gegend gewohnt haben und mal das eine oder andere zusammen gemacht haben. Unter anderem auch in der Podcast-Folge von meinem uralt Podcast Remix. Da haben wir uns mal getroffen. Damals warst du noch Pastor, heute arbeitest du woanders und machst aber diesen Podcast hier noch. Und das freut mich riesig, dass wir uns sehen. Markus, wir sehen uns heute zum ersten Mal digital. Du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, noch als Pastor tätig.
Noch ist schön.
So. Okay, das noch streiche ich. Also ich mache daraus, im Gegensatz zum Albert, arbeitest du als Pastor.
Yes.
Und ihr seid beide mit dem Heilige Scheiße Podcast unterwegs. Ich feiere diesen Podcast sehr, weil ich finde theologisch nerdy, aber eben extrem mutig. Ihr kommt jetzt ein bisschen aus dem Baptismus, wenn ich das so sagen darf. Genau. Und ich halte große Stücke auf den Baptismus, weil ich glaube, dass da ganz viele spannende Leute auch gerade so im deutschsprachigen Bereich rum und unterwegs sind, die eben den Mut haben, auch mal Dinge anzufassen, die ein bisschen schwieriger sind. Und deswegen, das machen wir heute auch, da freue ich mich riesig und deswegen ganz toll, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Markus und Albert. Hallo.
Es ist schön, bei dir zu sein.
Hallo, Jason. Richtig, richtig schön.
Gute Sache. So, das, was die Zuhörenden jetzt nicht wissen, ist, dass es eine Crossover-Folge ist. Also das heißt, wir sprechen über ein Thema, da sage ich gleich nochmal was zu. Und wir haben aber jetzt schon eine knappe Stunde aufgenommen, nämlich bei euch auf dem Podcast. Den ersten Teil werdet ihr bei Markus und Albert bei Heilige Scheiße hören. Ich verlinke das. Und hier steigen wir so ein bisschen dann nahtlos wieder ein. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr den ersten Teil auch hört. Ich glaube, das gibt nochmal für die ganze Geschichte so ein bisschen einen Hintergrund. Aber wollt ihr vielleicht nochmal ein, zwei Sätze sagen, was treibt euch an für euren Podcast? Was kann man da erwarten, damit die Leute so ein bisschen Lust drauf
kriegen? Wir haben einfach Spaß, erstens miteinander zu quatschen, weil wir sehen uns nicht so häufig und genießen das. Ich genieße Theologie als Hobby. Ich habe das ja jahrelang als Beruf gemacht und habe gemerkt, der Beruf ist toll, aber den brauche ich jetzt zurzeit nicht. Was ich aber brauche, ist Theologie und Gott und diese ganzen Themen, Glaube, das beschäftigt mich total. Und wir mögen es einfach auch, wir mögen schwierige Bibeltexte, die anzupacken und drüber zu reden. Kein Blatt von Mund zu nehmen, ist jetzt für mich vielleicht inzwischen leichter, weil ich keine Gemeinde habe, die mir irgendwie auf die Finger hauen könnte oder so. Ich weiß nicht, wie ist das für dich, Markus?
Gott sei Dank habe ich eine Gemeinde, die mir aber nicht auf die Finger haut. Also es gibt ein paar Leute
meine auch nicht gemacht, du hast recht.
In der letzten Zeit haben mir ein paar Leute auf die Finger gehauen. Ich habe schon so ein bisschen blaue Knöchel und so, aber das kommt ab und zu vor. Interessanterweise kommt es vor allem von Theologenkollegen. Und da muss ich nicht mal gendern, weil das können wir bei der männlichen Form belassen. Ja, also man muss dazu wissen, Albert und ich haben gemeinsam studiert und haben uns gemeinsam durch unsere Examensprüfung getragen und haben, ich glaube, da ist unsere Freundschaft so wirklich entstanden, als wir in der Bibliothek saßen und für unsere Examensprüfung gelernt haben. Und da haben wir die Pausen miteinander verbracht und uns irgendwie gegenseitig motiviert, am Ball zu bleiben. Und da auch entdeckt, dass wir super, super gerne über Theologie reden. Und dazu kommt, also bei mir persönlich ist es so, ich predige ziemlich viel. Und ich mache Bibelstunden und Andachten und keine Ahnung was. Und mich hat's immer zu den schwierigen Sachen gezogen. Mich hat's immer dahin gezogen, über die kratzbürstigen, schwierigen Stellen zu reden. Also einmal kam so ein älterer Bruder aus einer Gemeinde zu mir, nachdem ich eine Bibelstunde über einen Rachepsalm gemacht hatte und sagte dann so, kannst du nicht mal lieber was über Paulus machen, so ein Text, der runtergeht wie Öl oder so? Und da habe ich gemerkt, so, nee, du kriegst von mir Texte, die runtergehen wie Stacheldraht. So, das ist irgendwie, da fühle ich mich, da fühle ich mich berufen dazu, als immer so dieses Bestätigende und was wir eh schon alle wissen, nochmal neu aufgekocht zu präsentieren oder so. Und da hat die Bibel echt richtig viel zu bieten. Nicht nur an so mega krassen Sachen, die wir jetzt gerade bei uns in der Folge besprochen haben, wo wir jetzt so weiter drüber reden. Es gibt auch Sachen, die sind ein bisschen harmloser, aber die sind trotzdem die erlauben mal einen neuen Blick und einen anderen Blick und stellen mal ein paar Sachen in Frage. Und das ist was, was ich einfach total liebe. Nicht, weil ich irgendwas kaputt deppern will. Macht manchmal auch Spaß. Aber vor allem, weil ich da irgendwie eine Liebe habe zu diesem Buch und zur Theologie, so wie Albert auch. Und da haben wir uns gesucht und gefunden, wir zwei.
Ja, und für mich gibt's da auch eine genuin theologische Motivation an heilige Scheiße. Das war vielleicht erstmal so ein Gag-Gedanke, lass das mal so nennen. Und je länger wir diesen Titel haben und ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich, ja, genau das ist es doch. Genau das ist doch Inkarnation. Dass das Heilige in der ganzen Scheiße zu finden ist, in dieser Welt, wie sie halt ist, ist es trotzdem heilig. Und diese Mischung, die kriegst du nie getrennt, bei keinem Menschen, in keinem Bibeltext, also in der Bibel nicht, in christlichen Gemeinden nicht, in Kirchen nicht. Deswegen ist der Titel für mich eine echte Motivation und ein Plädoyer an die Leute.
Voll, voll. Ich muss noch eine kleine Story über Albert erzählen, um das so deutlich zu machen, wo ich dich kennengelernt habe. Da haben wir dann irgendwann mal in deiner Gemeinde so eine Art, ich weiß nicht was, Seminar, Vortrag.
Ja, ich weiß es
noch, ich weiß. Ja, ich weiß noch. So, das war ein Abend und da ging es dann darum, dass in der Gemeinde, in der ich mich engagiert hatte, da haben wir gerade so die Öffnung für queere, für homosexuelle Menschen gehabt und dann hattest du mich eingeladen, da so ein bisschen über den Prozess zu reden. Und also ich habe das gerne gemacht und so, war aber immer so ein bisschen, boah, ist das für so eine Gemeinde oder für dich auch, ist das irgendwie zu viel? Und dann habe ich dich gefragt, du immer, aber wie funktioniert das denn so im Gemeindekontext bei dir? Und dann war deine Antwort, weißt du noch, was du gesagt hast?
Nee.
Ich das war der beste Spruch. Du hast dann gesagt, du weißt also, meine Gemeinde ist da eigentlich ziemlich offen. Das Einzige, was passieren könnte, wäre dann eher sowas in der Art, dass die sagen, du immer, da können wir gerne drüber reden, aber am Mittwochabend ist schwierig, weil da ist Posaunenchor und so, das weißt du.
Ja, ja, genau, doch. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten über diese Gemeinde. Es ist so ähnlich, es ist nämlich nicht der Mittwoch, sondern der Freitagabend und es ist nicht der Posaunenchor, sondern der Männerchor.
Ja.
Also ich habe das in der Gemeindeleitung gesagt, der Jason, ne, und die Mosaikgemeinde, das ist auch krass. Ich finde es jetzt nicht persönlich krass, sondern für herausfordernd für viele Christen, im Bergischen Land vor allem so, die eher konservativ erzogen sind und denen war das inhaltlich komplett egal.
Ja.
Die haben einfach nur gesagt, ja, können wir gerne machen. Aber du weißt schon, dass Freitagabend Männerkurs. Ja.
Genau. Diese Geschichte, das hat.
Ich habe sie schon sehr oft erzählt. Ja, absolut.
War meine Lesung bei euch in Wermelskirchen nicht auch eine Konkurrenzveranstaltung zum irgendeinem Chor oder so?
Albert? Es war auch Freitagabend. Und es war auch Männerchor. Und es war die Frage. Ich liebe den Männerchor. Das sind ganz, ganz tolle Leute. Es ist einfach nur, dass das Bergische hat gewisse Traditionen, die denen super wichtig sind. Das ist auch toll. Aber es war genau diese Geschichte. Die mussten dann umziehen nach oben. Wir haben ein riesen Gemeindehaus. Es gibt Platz genug für 2, 3 Veranstaltungen. Ja, haben die auch gerne gemacht.
Und sie sind geschlossen, dann zur Lesung gekommen.
Die sind nachher zur Lesung gekommen und viele fanden es auch schade, dass sie nicht mehr davon mitgekriegt haben. Aber das ist einfach, Männerchor ist ein Riesending seit 100 Jahren in der Gemeinde.
Ja. Mich hat das so gefreut und ich habe den Abend in sehr guter Erinnerung, waren sehr offene Gespräche und genau, ich fand das eine super Sache. Pass auf, ich würde zum Einstieg für unseren Talk, jetzt harter Cut, würde ich euch einmal noch eine kurze Geschichte von mir erzählen, wie ich nämlich auf diesen Jesaja 13 Text gekommen bin und dann surfen wir da ein bisschen weiter. Und das einfach so ein bisschen, weil wenn wir jetzt gerade davon kommen, ja, es gibt heilige Scheiße und es gibt aber vielleicht auch Menschen, die offen sind. Was ich so erlebt habe, ich bin aufgewachsen in dieser Tradition, dass man stille Zeit gemacht hat. Also ich habe das jeden Morgen die Bibel gelesen. Und ich war eben auch einer von denen, die dann nicht nur das Neue Testament gelesen haben, sondern ich habe knallhart die ganze Bibel durch. Und irgendwann war ich dann eben bei Jesaja. Jesaja kennt man ja schon so ganz viele, ganz herzerwärmende Bibeltexte. Ich mache alles neu.
Der Gottesknecht.
Ich schaffe alles neu. Ja, das sind die 53 und Jesaja 11 und was weiß ich. Alles ganz tolle Texte. Und dann habe ich das dann gelesen und habe ich dann auch Jesaja 11 gelesen, ne, siehe, dieser Baumstumpf, aus dem was Neues hervorwächst und so und ganz tolle Texte und dann kam ich zu 13 und das haben wir jetzt in der ersten Folge bei euch im Podcast schon genauer besprochen, aber vielleicht einfach hier, da kommt dann irgendwann dieser Satz, dass da Gott eine Armee auf bauen wird und losziehen lassen wird. Und diese Armee, das ist dann Jesaja 13, Vers 16, diese Armee wird dann alles kurz und klein schlagen, wird kleine Kinder töten und wird Frauen vergewaltigen. Und ich habe das eben ganz sehr so auf mich persönlich so eben bezogen und bin aus allen Wolken gefallen. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass es einen Bibeltext gibt, wo von Kriegsvergewaltigung die Rede ist. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber dann habe ich es irgendwann gelesen und für mich war dann so eine der ersten Fragen, die ich hatte, also angenommen, ich wäre jetzt in einer Situation, wo ich das Gefühl habe, Gott würde mir befehlen, das zu machen. Würde ich das eigentlich machen? So, oder müsste ich da nicht aus moralischen Gründen sagen, das werde ich nicht machen, da werde ich die Gefolgschaft verweigern. Eine andere Frage, die ich hatte, war dann auch erstmal, also das, was ich da jetzt gelesen habe, stimmt das überhaupt? Ich habe damals, glaube ich, die Elberfelder gelesen und da steht dann nicht vergewaltigen, sondern schänden. Und dann bin ich hingegangen, habe alle möglichen Bibelkommentare gewälzt. Mir ist erstmal aufgefallen, viele Bibelkommentare, die ich hatte, die haben da gar nicht drüber gesprochen. Die haben so ganz elegant so umschifft. So, aber die Wuppertaler Studienbibel zum Beispiel, die hat darüber gesprochen. Und da steht dann sowas sinngemäß drin wie, naja, wenn Gottes Gerichtswerkzeuge wüten, dann machen sie das hemmungslos. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen, so nach dem Motto, also da ist eine Vorstellung von Gott. Und nicht nur, dass Gott dann diese Kriegsvergewaltigung zulässt, sondern Gott ist die treibende Kraft dahinter. Und da bin ich irgendwo ausgestiegen, habe ich gesagt, also das, da kann ich nicht mitgehen. Das kann ich nicht akzeptieren. So, und dann habe ich mich weiter auf die Suche gemacht und habe so Bücher gesucht und so weiter. Und habe irgendwann dann auch mal angefangen, damit mit Erwachsenen, mit irgendwelchen Pastoren und so weiter drüber zu sprechen und irgendwie hat keiner da eine gute Idee zu gehabt. Das ist wirklich so. Das hat keiner eine Idee.
Obwohl es ja eigentlich eine gute Idee ist, mit Erwachsenen drüber zu sprechen, ne? Dass Kinder und Teenies dann solche Texte lesen, ne? Was ist da los ohne Einordnung? Das ist ja Wahnsinn.
Irgendeiner, so ein Jugendpastor, hat da mal gesagt, naja, es ist eben so, es gibt diese schwierigen Texte und wenn du dann Theologie studierst, dann lernst du da auch so ein Handwerkszeug, aber häufig wird das Handwerkszeug dann nicht weitergegeben. Wo ich dachte, ja, okay, aber dann sag doch mal vielleicht, was ist denn das Handwerkszeug da? Und ich habe einfach niemanden gefunden, der mir da irgendwie schlaue Sachen zu sagen konnte. Und dieses Gefühl, das war echt mies. So, und jetzt erstmal an euch die allererste Frage, noch so ein bisschen längere Einleitung. Wie ergeht es euch da mit der Bibel oder wie ist es euch damit ergangen? Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Ist es etwas, was ihr bei euch selber kennt oder wie habt ihr das erlebt?
Ich kann ganz gut andocken an dem, was du gerade gesagt hast mit der Befehlsverweigerung, ne? Es geht mir in diesen Texten tatsächlich immer wieder so. Also es ist ja auch so, wenn man so fromm aufwächst, bezieht man ja auch ständig immer alles auf sich selber, was in der Bibel steht. Also ich glaube, das ist so eine Macke von uns, ja. Also dass man immer sich immer die Frage stellt, was hat das mit mir zu tun? Das ist auch eigentlich eine ziemlich gute Frage. Also wenn man die Evangelien zum Beispiel liest, was Jesus gesagt hat und auch was dann in den Briefen steht und man bezieht es mal auf sich und fragt sich, wo stehe ich da eigentlich? Ist das für was Positives? In fast allen Fällen, finde ich, ne? Aber wenn man das durchzieht und das an jeden Bibeltext stellt, diese Frage, da kann einem schon mal schlecht werden auch zwischendurch, ne? Und diese Geschichte mit der Befehlsverweigerung, das habe ich immer schon gedacht, ne? Also es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich gesagt, Gewehr bei Fuß, und wenn Gott mir sagt, ich soll jemanden töten, und ich bin mir 100% sicher, dass Gott das sagt, ja, dann muss ich das wohl machen, ja? So. Und mehr und mehr bin ich dahin gekommen zu sagen, nee, nein, so, und zwar nicht nur aus meinen ethischen Maßstäben heraus, dass ich sage, ja, das weiß ich jetzt aber besser oder so, sondern weil, und ich will jetzt nicht Altes und Neues mit gegeneinander ausspielen, so ist es nicht gemeint, aber dass ich schon sage, mit Jesus an meiner Seite, im Namen der Liebe, Befehle zu verweigern, auch Gesetze zu hinterfragen, das ist ganz doll Jesus-mäßig und damit ist es christlich, so, ne? Und den Denkapparat zu benutzen, und auch das Herz zu benutzen, was Gott uns gegeben hat, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich eine erste Reaktion, wie ich immer damit umgehe, dass ich sage, halt, stopp, Moment mal, ja? Wo ist da die Liebe? Und wie würde Jesus reagieren auf so etwas? So, und ich glaube, das ist schon mal ein erster Schritt, wie man damit umgehen kann, auch wenn es noch kein sehr tiefgehender Schritt ist, so.
Das ist ein grober hermeneutischer Schlüssel, ne? Aber der macht dir schon mal hier Türen auf.
Ist mehr so ein hermeneutisches Beil vielleicht.
Ja, macht aber total Sinn. Also ich bin auch so ein bisschen wie du, Jason, in einer Sache, nämlich es war völlig klar, dass man die Bibel liest und zwar ganz und alles. Du kannst nicht einfach irgendwas aussuchen und du machst das auch schon als Teenie und Jugendlicher so. Und am besten nicht nur einmal liest du die durch. Und ich habe auch relativ früh schon die Bibel durchgelesen. Ich war an einem Punkt anders als du, Jason. Ich war einerseits nicht so kritisch. Und andererseits, ich war immer schon ganz gut in einfach positiv formuliert wegsortieren, negativ formuliert einfach ausweichen, vermeiden. Über solche Themen gar nicht nachdenken. Weil das ist ja ich finde, das Alte Testament zu lesen, viele Texte in der Bibel zu lesen als Teenie, ist ja eine konstante Überforderung.
Ich raff gar nichts. Das war so mal ein Vers, den ich da gerafft habe. Und dachte ich, oh Gott, und der steht da.
Ja, also es ist eine konstante Überforderung und auch so die Aufforderung, lies das mal bitte alles, alleine in der stillen Zeit. Nein, mach das nicht. Lies nicht alle Sachen alleine in der stillen Zeit. Lies es zusammen mit anderen.
Ja.
Ich finde, das ist auch so eine Lesetradition, die es eigentlich im Judentum gab. Da gab es ja, weiß nicht, die stille Zeit nicht, sondern du hast zusammen, in Gruppen hast du das gelesen. Du hast auch laut gelesen. Es ging auch gar nicht darum, das zu verstehen, sondern viele Dinge zu internalisieren, so dass sie Teil von dir werden. Vor allem die schönen Texte natürlich und dass Gott der Sieger ist und so, ne? Und ich war da völlig mit überfordert, als 13-, 14-Jähriger solche Sachen zu lesen. Ich habe es aus reinem Pflichtgefühl gemacht. Und da bin ich froh, dass irgendwann da noch andere Werkzeuge dazu kamen, ne? Theologische Werkzeuge, historisch-kritische Werkzeuge. Aber auch einfach erwachsener und reifer werden, Dinge sortieren, wirklich sortieren können. Auch wie du sagst, Markus, ne, zu sagen, ja, natürlich ist Jesus Christus der Schlüssel für mich, viele Dinge zu verstehen. Nicht alles, aber vieles zu verstehen.
Und zum Erwachsenwerden, wo du das gerade ansprichst, gehört dazu, dass ich fähig bin und das auch von dieser Fähigkeit auch Gebrauch mache, zu entscheiden, was ich in einer Situation für richtig erachte und was nicht. Um mir zu überlegen, also ich habe eine Prägung natürlich, die bringe ich einfach mit. So, das ist, da kann ich nicht viel für. Aber ich habe auch Erfahrungen und ich habe auch Gehirn, ich habe ein Herz, wie gesagt, ja. Und damit zu entscheiden, das hier, das passt für mich und das hier passt für mich nicht, das gehört ja zum Erwachsenwerden dazu, ne? Und das gehört auch zum geistlichen Erwachsenwerden dazu, dass ich sage, nee. Also da kannst du mir 100-mal sagen, das steht in der Bibel, da kannst du mir auch 100-mal sagen, das hat Gott bestimmt so gewollt. Wenn ich merke, das passt für mich nicht zusammen, sage ich nein. So. Und wenn ich dafür dann eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehe, was einem ja gerne mal zwischendurch angedroht wird, habe ich ja auch mittlerweile Erfahrung mit, und dann sagt Gott so, ja, du hast aber mein Wort missachtet, weil du hast das nicht getan und du hast es nicht für gut befunden, Frauen zu vergewaltigen oder so, dann sage ich halt, dann werde ich wohl sagen müssen, ja, okay, aber du hast mir auch
aus guten Gründen,
du hast mir ein Gewissen geschenkt und ein Hirn und ein Herz und ich bin da doch zu einem relativ guten Schluss gekommen, so, ja, finde ich. Und das auch mal vertreten zu dürfen und zu sagen, wir dürfen auch selber denken im Glauben, so, ne? Und das macht unseren Glauben kein bisschen weniger wertvoll und gut. Und auch nicht weniger fromm übrigens.
Ich hänge noch ein bisschen daran, Markus, du hattest gerade in der Einleitung auch gesagt, dass du eigentlich immer Bock hast, so auf diese fiesen oder diese schwierigen Texte einzugehen und darüber zu predigen. Damit bist du ja, glaube ich, nicht sehr evangelikal, muss man einfach mal so sagen. Es gibt den Babington, also ein Historiker, auf den alle möglichen Leute auch verweisen, wenn es darum geht zu sagen, was ist eigentlich Evangelikalismus? Der hat da so ein Buch geschrieben, über den es vor allen Dingen so vier Merkmale gibt. Das Babingtonsche Quadrilat. Und das ist ganz spannend, dass diese vier Punkte, die liest man überall. Ich habe im Zuge meiner Masterarbeit habe ich tatsächlich mal diesen Text gelesen. Und das ist ganz spannend. Der hat in einem so einen Nebensatz, hat der gesagt, das typisch für Evangelikale ist, dass sie eben genau das, Markus, was du machst, nicht machen. Also sie gucken sich eben nicht diese dunklen und diese schwierigen Texte an und ringen damit. Das ist kein typisches Ding im Evangelikalismus, sondern typisch ist eher, dass man darüber hinweggeht. So, sag nicht ich, sag Babington. Und meine Erfahrung ist es aber auch, weil man die Bibel in der Regel im Evangelikalismus anders liest. Du liest es zur persönlichen Erbauung oder zur Lehre und so, aber du liest es eben in der Regel nicht kritisch. Also nicht mit dieser Brille, dass du hingehst und sagst, also da könnten Dinge sein, die falsch, unmoralisch, hochproblematisch und so weiter sind. So, und dann überliest man sowas. Ich habe nie einen Hauskreis oder irgendwie etwas gehabt, wo jemand auf die Idee gekommen wäre zu sagen, so lass uns doch mal gucken, welche Kriegsethik gibt es eigentlich im Alten Testament und was sagt eigentlich die jüdische Bibel über Kriegsvergewaltigung? Gab's nicht. So, und deswegen habe ich mich damit alleine gelassen gefühlt. Und ich finde, dass man das auch mal aussprechen muss. Ich glaube, dass Evangelikalismus muss sich, was das angeht, verändern. Und ich habe, das ist vielleicht auch nochmal so ein Satz, ich habe tatsächlich dann bei vielen Leuten, die dann auch so in diesem Postevangelikalismus-Diskurs mit drin sind, ja, die dann immer sagen, also Leute, ihr Postevangelikalen, ihr nehmt die Bibel einfach nicht ernst, weil ihr sündigen wollt, weil ihr euch durch die Gegend vögeln wollt. So, habe ich Leute gehört, das ist live on tape. Ja, so. Und wo ich immer gesagt habe, nee Leute, das ist genau andersrum. Sondern ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und dann stehen da solche Texte. Und wie ich heute weiß, es ist eben nicht, Jesaja 13 ist nicht der einzige Text. Also es gibt 5. Mose 20, es gibt 5. Mose 21. Es gibt die Geschichte von David und Bathseba, wo genau die gleiche Geschichte, da habe ich in meinem Buch, habe ich da Teilkapitel drüber geschrieben, wo genau die gleiche Denke ist. Und dann werden die Leute auf einmal aber sehr häufig so, ja, ich habe da mal was zu gelesen, das schicke ich dir dann. Ja, habe ich nie was bekommen. Ja, ich setze mich damit mal auseinander und dann sage ich dir nochmal was. Ja, kommt einfach nichts. So, und ich glaube, dass da einfach eine große Sprachlosigkeit ist. Und ich sage das nicht, weil ich mich über die Leute lustig machen will, sondern weil mir ist es wichtig, diese Dinge wirklich mal aufs Trapez zu bringen. Weil ich glaube, dass da eine... Also es gibt wirklich hochproblematische Bibelstellen und wenn man die Augen davor verschließt und keine besseren Lösungen hat, dann ist die einzige Möglichkeit ist doch dann eigentlich nur die Augen zuzumachen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Also jedenfalls nicht, wenn man gleichzeitig den Leuten sagt, lies die Bibel. Beides geht eben nicht. So, das ist so ein bisschen mein Ding. So, jetzt habe ich viel geredet. Habt ihr
Reaktion? Ich muss einmal Einspruch erheben, weil du mir gerade direkt gesagt hast, dass ich aber nicht besonders evangelikal bin. Ja, nach dem, was Babington sagt, was typisch ist für evangelikal, würde ich dazu stimmen wohl, ne? Aber ich sehe mich immer noch als evangelikal und ich würde auch den Evangelikalismus nicht verloren geben wollen.
Ja.
Weil für mich der Evangelikalismus was ganz Zentrales, Wichtiges hochhält. Und zwar, dass es um persönliche Beziehungen zu Gott geht, dass es um einen Gott geht, der persönliche Beziehungen zu ihm ermöglicht und dass das die Grundlage für unseren Glauben ist. Das ist sehr krass überwuchert von ganz vielen Bekenntnissen, an die man glauben muss und ganz viel an ein bestimmtes Bibelverständnis, was man dann glauben soll oder leben soll oder sowas. Aber ich merke auch, dass wenn man dieses Beziehungsding, was mich direkt mit meinem Leben zu tun hat und mich verändert, so Stichwort Heiligung, ja, so, also was mich in meinem Leben auch beeinflusst und auf mein Leben auf neue Spuren setzt, so, auf denen ich nicht gerechnet habe und dass ich die Bereitschaft habe, mich da drunter zu stellen und zu sagen, wenn ich auch nicht alles verstehe, Jesus Nachfolge bedeutet nicht irgendwie irgendwas daher zu basteln, was zu meinem Leben passt, sondern mein Leben passend zu machen zu dem, was Gott darin sieht. Das würde ich verteidigen wollen, weil ich glaube, es wird immer schwierig, wenn wir das wirklich über Bord werfen und wenn man den ganzen Müll aus dem Evangelikalismus loswerden will, indem man den Evangelikalismus los wird, dann schmeißt man das mit über Bord. Und da würde ich echt so für brennen, zu sagen, bitte das nicht verlieren. Ich glaube, dass ganz viele in der Dekonstruktionsbubble und die Postevangelikalen genau darum kämpfen, das eben nicht verloren zu geben, so, aber es zu den ganzen Mist davon abzuschälen, der sich darum so angewuchert hat irgendwie, ne? Weil du sagst, der Evangelikalismus muss sich da verändern und das, diese Veränderung geht nur, indem Menschen, die sich einlassen, mal Sachen neu zu denken und sich auch auf ekelhafte und schwierige Sachen einlassen, drinbleiben in diesem Evangelikalismus, oder? Und da auch neue Akzente setzen, so. Deswegen würde ich mich schon sagen, ich bin am Rand des Evangelikalismus unterwegs, aber ich würde mich schon noch dazu zählen, so, ja.
Ja, voll. Das wollte ich gerade auch nicht gesagt haben. Ich wollte sagen, dass, also mir ging es um diese typischen Dinge oder die Dinge, die Babington als typisch nennt. Und da habe ich gedacht, also in dem Punkt bist du nicht typisch. Ja, das sollte jetzt keine Aussage sein darüber.
Ich war mal in einem Podcast zu Gast von einem Freund von mir, der Politiker ist, und der hat mich zu Evangelikalismus befragt, und darin habe ich mich ähnlich wie jetzt gerade zum Evangelikalismus bekannt. Und danach habe ich echt Rückmeldungen bekommen. Da haben Leute auch aus meiner Gemeinde besorgt gesagt, also wenn ich Evangelikale bei Google eingebe, da kriege ich ja ganz, ganz furchtbare Ergebnisse. Du wirst dich da hoffentlich nicht mit denen gemein machen. Ich so, nein, es geht ja gerade, darum geht es ja gerade, sich nicht mit denen gemein zu machen. Aber die, also, ne, also deswegen, ich werde oft viel weiter weg von Evangelikalismus und Frommsein eingeschätzt von meinen lieben Mitmenschen, als ich eigentlich bin. Vielleicht muss ich da nochmal an meine Auswirkungen arbeiten.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein soziologischer Begriff inzwischen irgendwie, den du vielleicht nur soziologisch noch fassen kannst und auch historisch bald noch fassen kannst. Weil ich glaube, Evangelikalismus differenziert sich ja gerade komplett zu Tode. Also wer will denn wirklich sagen, was das ist?
Ja, und vor allem ist in den USA nochmal eine ganz andere Geschichte als hier, ne?
Ja, auch hier Leute, die sich sagen, das sind Grundpositionen des Evangelikalismus, die du nicht aufgeben darfst und so. Nee, in dem Boot schwimme ich schon lange nicht mehr. Also es ist ja auch ein Kulturkampf geworden, ne? Was ist das denn noch und so? Wer darf sich dazu gehören, wer nicht? Und ich so, also mir persönlich ist der Begriff komplett egal. Sondern aber wenn du, Markus, von deinem Glauben erzählst, was dir wichtig ist, was du nicht aufgeben möchtest, das finde ich halt spannend. Und deswegen ist es mir überhaupt gar nicht wichtig, wer sich zu welchem Lager zählt, sondern erzähl mir deinen Glauben. Was motiviert dich eigentlich? Was begeistert dich? Davon kann ich was lernen. Den Kulturkampf, ich hab keinen Bock, den zu kämpfen.
Ich glaube, der Kulturkampf ist häufig eben verbunden mit verschiedenen Vorstellungen. Ich nenne das manchmal so Leitplanken, evangelikale Apologetik. Also es sind ganz viele Sätze, die da so rumschwirren. Weiß nicht, ich habe mal ein paar aufgeschrieben, sowas wie Gottes Gedanken sind höher als unsere. Also sprich, ne, wenn du anfängst, die Bibel zu kritisieren, dann erhebst du dich eigentlich über Gott. Bibelkritik ist Rebellion gegen Gott. Auch die Idee, dass die Bibel ganz klar ist. Und dann eben auch, dass die Sexualethik in der Bibel, dass die einfach zeitlos gültig ist.
Ne, und ich hab mir gedacht, du sollst halt mehrere Frauen haben.
Ja, genau. Im Zweifel.
Zeitlose Wahrheit.
Ich drohe meiner Frau auch immer mit einem Scheidebrief, so, dass ich sage.
Das zeigt ja, wie abstrus das ist, zu sagen, dass da eine geschlossene Sexualethik drinstecken soll. Ja, wie denn?
Ja, und wie
fällt ihr das wahr?
Und ganz ehrlich, die Sexualethik der Bibel würden wir alle durch die Bank ablehnen und ganz besonders die besonders frommen.
Also, ist es die von Salomo oder die von David? Oder. Oder wer? Oder Paulus, der sagt, bitte niemanden. Bitte gar nicht. Also ich weiß es nicht.
Weil ich keine abgekriegt habe. Und alle anderen auch keine haben.
Voll. Voll.
Ja.
Ich frag mal bei euch, ihr habt irgendwo an einem baptistischen Seminar, ist das Elztal, Evers, Dingsbums?
Elztal, ja.
Elztal.
Bitte dich, Jason.
Ich habe keine Ahnung, was weiß ich. Ich bin Ziffert M. Kassel hier, ne? So. Falks und Co. Falks, ja, das ist meine Hut. Wie ist es da? Also, diese pop-theologischen Sätze, die man so hört, die Bibel ist klar und Bibelkritik ist gegen Rebellion. Also, lernt ihr das da auch oder ist das, wie ist es da?
Also, okay. Wir müssen dich aufklären, ja, so. Das ist schon ein ernstzunehmendes Theologiestudium. Ich bitte dich. Es ist tatsächlich ein evangelisches Theologiestudium. Also natürlich hörst du solche Sachen da nicht. Zumindest nicht in Vorlesungen und Seminaren. Was dann Leute sagen in Andachten ist was anderes, ne? Oder in ihrer persönlichen Frömmigkeit. Das ist ja so bunt wie überall auch. Ansonsten, nee.
So, das heißt, ja, Markus.
Ich glaube, Elztal ist unter den freikirchlichen Hochschulen so, also die an Freikirchen angebunden sind, glaube ich, die progressivste. Oder?
Progressiver als die CVM-Hochschule.
Ja, die ist ja nicht konfessionell angebunden. Also die ist ja, ich meine jetzt unter hier Elstal, Eversbach, Reutlingen, Beröa, was haben wir da noch? Also so diese konfessionell freikirchlichen Hochschulen.
Also es orientiert sich am stärksten an so einem Standard evangelischen Theologiestudium, wie du es auch woanders hast. Es hat nicht in allem, es ist nicht gleich, weil es natürlich auch viel, viel kleiner ist, ne? Weniger Dozierende, weniger Studierende. Aber inhaltlich ist es super ähnlich.
Klingt für mich danach, dass so diese alte Trennung, da gibt's die akademische Theologie, das ist was für die evangelische Kirche, und dann gibt's die Freikirchen und die machen eben was anderes, dass ihr das nicht mehr so mitbekommen habt.
Ja, nur kleines, also ein Beispiel ist, dass wir zum Beispiel für unser Theologiestudium kein Graecum machen mussten, weil im Graecum lernst du halt Koine Griechisch und kannst, also du überlässt dann Platon und sowas. Und da hat zum Beispiel die Theologische Hochschule Elstal sagt, du sollst Bibeltexte übersetzen können. So, und die sind halt in der Regel viel einfacher geschrieben als Sokrates und Platon oder sowas, ne? Und die, das heißt, das Niveau muss so sein, dass du Bibel übersetzen kannst und nicht, dass du ein Graecum hast. So, für mich ein Beispiel so, dass man sagt, es soll schon Bibel- und gemeindeorientiert sein, die Ausbildung, aber die Inhalte sind schon nach dem aktuellen Stand der Forschung so, ne, die du lernst. So, und das ist klar, auf jeden Fall.
Habe ich ja gerade erzählt, dass da Leute waren, erst im Theologiestudium, da lernst du dann schon so ein bisschen so ein Handwerkszeug, um mit solchen Stellen auch umzugehen. War für mich dann klar, ich muss nochmal, nach meinem Lehramtsstudium, muss ich auf jeden Fall nochmal Theologie studieren. Und bin dann an einer evangelikalen Einrichtung gelandet, in der Schweiz, beim IGW. Und habe dann da tatsächlich gesehen, ah super, die haben auch einen Kurs, da geht's um Gewalt im Alten Testament, die belegt. Und habe dann da festgestellt, ich habe da kein Handwerkzeug bekommen, sondern das, was ich da bekommen habe, war tatsächlich so dieses, wenn Gott, also Gottes Gericht, das musst du halt ernst nehmen und du kannst Gott nicht hinterfragen, du musst es einfach schlucken so. Das, also es ist vereinfacht gesagt, ich könnte das noch näher ausführen, es wird dadurch nicht besser. Der Prof, den ich da hatte, der hat auch gesagt, sozusagen, unfassbar. Er meinte nämlich dann irgendwann, dass so diese ganzen Genozid-Texte, dass man das dann ja auch so verstehen könnte, ist im Prinzip wie so eine Art Warnung. Ja, also da passiert was ganz, ganz Schlimmes, das rüttelt Menschen auf. Und wenn dann sozusagen der erste Tod dieser Menschen schon so schlimm war, was ist denn dann wohl mit dem zweiten Tod, mit dem ewigen Tod in der Hölle? So, und es ist doch gut, wenn der erste Tod wirklich aufrüttelnd ist, ist doch eigentlich eine Form von Gnade, wenn sowas passiert. So, und dann hat er sich dann noch zu einem Satz hinweisen lassen, ja, weißt du, und ich bete dafür, dass Gott auch unser Land durchrüttelt. Ja, und ich weiß, Gott kann das auch mit friedlichen Mitteln machen, aber vielleicht benutzt Gott dafür auch Massenvernichtungswaffen. Und das, was mich am meisten schockiert hat, war nicht, dass der Typ das gesagt hat, okay, den fand ich einfach, der war bei mir dann durch. Das größte Problem war, dass die Leute, die da saßen, die haben da genickt und gesagt, ja, okay. Für mich war das auf Video aufgenommen, aber ich konnte eben sehen, wie in dem Raum die Leute saßen. So, deswegen, das war meine evangelikale Geschichte und da scheint es ja dann ja auch große Bandbreiten zu sein. Vielleicht könnte man ein bisschen sagen, so, also könnt auch gerne darauf reagieren, aber vielleicht auch einmal so von dem, wie ihr theologisch ausgebildet worden seid, was für eine Herangehensweise hättet ihr oder für eine Haltung für solche schwierigen Bibelstellen?
Naja, also ich finde, die erste und grundlegendste Unterscheidung, die du halt triffst und die ich gelernt habe irgendwann, war, naja, es ist erstmal Menschen in einer bestimmten historischen Situation, die diesen Text geschrieben haben. Guck dir das doch erstmal an. So. Was war denn die Situation? Sammel doch mal die Informationen und die ganzen Faktoren, die dazu geführt haben. Und was ich daran auch cool fand, ist, du brauchst den Text gar nicht beurteilen oder verurteilen. Du lässt ihn einfach mal so stehen und gehst da dran. Wie ein historischer Text. Und das ist keine Sünde. Das ist ein lauteres Vorgehen. So kannst du da dran gehen. Das ist völlig in Ordnung. Und das habe ich von unserem alttestamentlichen Prof damals gelernt, das ist eine Herangehensweise und du kannst es aber auch als dein heiliges Buch lesen. Du kannst das für deine persönliche Frömmigkeit lesen. Das ist natürlich möglich. Und du kannst mit ganz stinknormalen wissenschaftlichen Tools arbeiten. Und das musst du auch, wenn du ernsthaft theologisch arbeiten willst. Hm. Und das, ich habe mich dagegen gewehrt, eine Zeit lang, 2,5 Jahre, und zum Glück dann irgendwann nicht mehr. Und das war, es ist eine echte Befreiung.
Voll.
Also die Tools, das sehe ich auch so. Also, dass man einfach mit dem, zum Beispiel mit der historisch-kritischen Methode, die ja so böse umstritten ist, aber das letzte Ende ist es ja nur ein Werkzeugkoffer. So, wie du auch an Texte rangehen kannst. Mal nicht so mit stille Zeit und Bibel lese und was hat der Text mir zu sagen, nicht in dem Text kleben bleibst, sondern Möglichkeiten an die Hand kriegst, darüber hinaus zu gucken, so. Und das ist ja an sich noch kein Schriftverständnis. Viele haben ja diese Täuschung, dass historische Kritik ein Schriftverständnis wäre oder so. Und wir nehmen die Schrift nicht mehr ernst und das ist alles eigentlich sowieso Quatsch oder so. Also das ist ja Bullshit. So, das ist einfach nur, es sind Methoden, wie man mit einem Stück Literatur umgehen kann, um es zu analysieren. Ergebnisoffen. So. Und wenn du natürlich vorher schon ein Ergebnis feststehen hast, Gott muss gut sein oder das und das muss gegeben sein und dieses und jenes Dogma darf nicht widersprochen werden, dann hast du natürlich Probleme damit. So. Und das ist auch die Probleme, die meisten haben. Und was mir aber an Grundhaltung neben all den Tools und so, die man dann da lernt, die kann man ja auch nachschlagen, ja. Aber was mir an Grundhaltung immer geholfen hat, ist, ich muss nicht Gott verteidigen. Ich muss nicht dafür sorgen, dass Gott ein guter Typ ist. So. Wenn er ein guter Typ ist, kann er das selber machen. So. Ich muss mich nicht hinstellen und irgendwie das so gerade rücken, dass am Ende da steht, dass vielleicht irgendwie ich böse bin und mein Mitmensch ist böse und da sind dann 100.000 Leute gestorben oder sowas. Aber Gott hat's ja gut gemeint die ganze Zeit und hat auch immer alles richtig gemacht und gut gemacht und so. Und das hat mir, glaube ich, geholfen, auch im Studium und darüber hinaus, dass ich gesagt habe, mir selber verboten habe, Gott zu verteidigen, ja. Der braucht mich nicht als Anwalt. So, deswegen kann ich auch mit Apologetik nichts anfangen. Weil das genau das ist so. Es ist, man macht sich zum Anwalt Gottes und sagst, ja, aber Gott muss doch so und so sein und das muss ich jetzt irgendwie retten. Und wenn du einfach sagst, lass doch mal den Gedanken zu, dass Gott sich da vielleicht einfach scheiße verhält. So, und dass das nicht in Ordnung geht. So, du kannst den Gedanken ja auch das Gedankenexperiment machen und den Gedanken danach wieder ablegen oder sowas, ja. Aber mach doch mindestens mal das Experiment. Lass es doch mal irgendwie, wo du dann hinkommst und in welche Tiefen du dann gelangst, wenn du diesen Gedanken einmal zulässt und aufhörst, einen Weg zu gehen, der am Ende aber unbedingt da und da raus, dann fängst du an, dich zu verkrampfen, dann fängst du an, komische Abzweige zu nehmen, die du eigentlich gar nicht vertreten kannst. So, und als ich mir das wirklich abgewöhnt habe und gesagt habe, Gott kann schon selber für sein Image sorgen. Mhm. Ja. Und das ist auch der Unterschied übrigens zwischen Theologie. Also viele gehen in so ein Theologiestudium rein, wie in einen Jüngerschaftskurs irgendwie, und denken, mein Glaube wird da jetzt erbaut. Ja? Ich gehe da jetzt rein und dann wird mir ganz viel, mein Glaube wird die ganze Zeit aufgebaut und dann bin ich so ein Mega-Glauben, wenn ich da rauskomme und den kann ich dann weitergeben. Die Wahrheit ist, ein gutes Theologiestudium kratzt an den Fundamenten und an den Grundfesten und lehrt dich, die richtigen Fragen zu stellen. Und die richtigen Fragen stellst du nicht, indem du vorher schon weißt, wo du am Ende rauskommst.
Ja, fühle ich sehr.
Ja, und ein Gedanke, ein Tool, das habe ich das habe ich in systematischer Theologie gelernt, das war der Adolf Schlatter, so mega konservativer Theologe, so, aber der hat die Bibel ziemlich, also, oder der hat ein Zitat, das lautet ganz einfach, du musst lesen, lesen, lesen. Lies es einfach nochmal, lies es nochmal, lies es nochmal, streif alles ab, was du an Vorverständnissen hast. Nimm einfach genau wahr, was da steht. Und das ist, finde ich, eine Übung, die total wichtig ist fürs Bibellesen, aber auch fürs Leben, fürs mit den eigenen Gefühlen umgehen. Ja, guck doch einfach mal genau hin. Und das musst du nochmal machen, bis du merkst, wie viele Filter du eigentlich darüber gelegt hast, von Erfahrungen anderer, Sätze anderer, Vorverständnissen und so weiter. Und das ist für mich mit das Wichtigste, wenn du Bibel liest, auch wenn du ein Theologiestudium machst, ne, dir deiner selbst bewusst zu werden, was eigentlich alles dazwischen steht, was es dir schwierig macht, dass du nie einfach das wirklich siehst, was da ist. sondern dass du dir dafür Mühe geben musst, dass das richtig harte Arbeit ist, emotionale Arbeit, wissenschaftliche Arbeit. Und die gibt dir verdammt nochmal diese Mühe so. Und das regt mich dann tatsächlich auf, wenn Leute sagen, nee, nee, aber das ist die Wahrheit, das steht doch da. Ja, du hast dir noch nie ernsthaft die Mühe gegeben und gesehen, was es kosten kann. Das ist für mich ein total wichtiges Tool, um ganz einfach einen Bibeltext zu lesen.
Ich glaube, das, was mir tatsächlich am meisten gebracht hat, ist mein Geschichtsstudium. Das ist ganz platt. Hat das hier schon mal erzählt. Bei mir war das ja so, dass als ich mich für die Studienfächer entscheiden musste, dass da noch dieses Denken sehr präsent war, wenn du Theologie studierst, fällst du vom Glauben ab. Weil da gibt's ja die historisch-kritische Methode und das bringt alles, macht alles kaputt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann studiere ich halt Geschichte. So, fand ich spannend. Hätte denn auf die Idee kommen können, dass die historisch-kritische Methode gar nicht von den Theologen stammt, sondern dass sie eigentlich was mit den Historikern, die historisch-kritische Methode hat was mit den Historikern zu tun. Wer hätte das denken? Naja, ich glaube jedenfalls, ich habe sehr, sehr viel historisch-kritisches Denken, habe ich im Geschichtsstudium sehr tief eingepflanzt bekommen und merke deswegen, also es ist bei mir auch so ein Bullshit-Detektor, weil es viele theologische Äußerungen über die Bibel gibt, die nicht von diesem historischen Denken überhaupt geprägt sind. Zum Beispiel habe ich irgendwann einmal ein Buch in der Hand gehalten. David Lamb, der missverstandene Gott, ist im Brunnenverlag erschienen. Und der geht jetzt einfach hin und versucht dann, solche Bibeltexte zu rechtfertigen. Ja, also zum Beispiel jetzt zu diesen Genozidtexten, wo also das Volk Kanaan ausgerottet werden soll. Da sagt er dann so einen Satz, ich lese mal vor, hier Seite 99. Die Kanaaniter waren vieler Verbrechen schuldig, aber man kann sich kaum der Schlussfolgerung erwehren, dass das strenge Gericht gegen sie nicht zuletzt auf einen Mangel an Gastfreundlichkeit und ein Übermaß an Feindseligkeit zurückzuführen sei. So ein bisschen weiter dann. Unser Problem mit der Eroberung, also die Eroberung Kanaans, rührt teilweise aus unseren allgemeinen Unbehagen im Blick auf das Gericht. Doch da sich Bestrafungen überall in der Bibel finden, müssen wir uns beständig bemühen, das zu verstehen und gleichzeitig zu erkennen, welche Rolle es in Gottes Plan, die Völker zu segnen, einnimmt. Also auf Deutsch, Kanaaniter waren halt auch nicht gastfreundlich, waren keine guten Menschen und dann überall in der Bibel findest du Gericht, also musst du das einfach hinnehmen. So, das ist einfach nicht historisch. Und das macht mich tatsächlich oft sehr, lässt mich sehr, sehr ernüchternd zurück, wenn ich sehe, dass auf dem Niveau diskutiert wird und man eben nicht tiefer einsteigt. Da bin ich sehr frustriert häufig. Ist so. Wie seht ihr das? Erlebt ihr das oder?
Mich erinnert das an eine Diskussion bei Instagram zu unserer Folge zur Landnahme, die wir gemacht haben, ja, in unserem Podcast.
Das gut, dass du darauf hinweist, gute Folge, wirklich gute Folge.
Ja, und genau das, alle müssen sterben, heißt sie übrigens. Ja. Und genau da ist eine Frau bei Instagram irgendwie voll drauf eingestiegen und hat gesagt, ja, guckt euch doch an, was die in Kanaan gemacht haben, was das für böse Menschen waren und so. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Also unterm Strich muss Gott gut sein, so. Und dann müssen wir halt irgendwie, wenn Gott jetzt irgendwo reinschlägt, dann muss das ja irgendwie, und dann muss er sich das halt erfinden, dass es, und ja, dann muss er die schlechter machen als andere oder so, ja, weil irgendwie muss ja eine Gerechtigkeit ist auch so ein großes Thema, ne. Ja, Gott ist Liebe, aber Gott ist auch ein gerechter Gott. Das ist auch sowas, was ich mir so oft schon anhören musste und ich immer sage so, also wenn Gott, wenn man diesen Satz sagt, dann muss man sagen, Gott ist die Liebe und deswegen gibt es auch eine Gerechtigkeit bei ihm und nicht, aber er ist auch gerecht auf der anderen Seite. Also nehmt euch in Acht, weil vielleicht begegnet ihr gar nicht dem Lieben, sondern dem gerechten Gott. Und so, ne? Und aber diese Ressentiments ist eigentlich das falsche Wort, aber diese reflexhafte Abwehr davon, möglicherweise zu denken, dass Gott vielleicht eine dunkle Seite hat oder sowas und das mal zuzulassen, das ist so tief drin in den Leuten, ne? Dabei ist es im Alten Testament gang und gäbe, dass alles, was passiert auf der Welt, bei Gott gesucht wird. Weil wenn Gott nicht dafür verantwortlich ist, wer denn dann? Und die schlimmste Alternative ist doch wohl, dass Gott nicht in der Hand hat und dass Gott die Kontrolle nicht hat. So, das ist so alttestamentliche Denke, so wie ich sie verstanden habe zumindest, ne? Und das Alte Testament braucht nicht den lieben und den guten Gott, so um am Ende des Tages schlafen gehen zu können, sondern braucht, dass Gott die Fäden in der Hand hat.
Ja.
So.
Voll.
Ja, und die Fähigkeit, ich finde ja, die Leute, es wird manchmal so getan, als ob die im Alten Testament, die haben das irgendwie alles noch nicht so verstanden und so, aber die hatten eine Wahnsinnsfähigkeit, Geschichten zu erzählen und eine Wahnsinnsfähigkeit, diese ganzen Spannungen auszuhalten, die es ja bedeutet, dass von Gott das Gute kommt, aber irgendwie auch das, was ich nicht verstehe, das, was Leid verursacht. Und das haben die mit hoher Kunst in Texte gefasst. Und in Geschichten gefasst. Und das musst du ja erstmal hinkriegen heute. Heute wird ja dann, in vielen christlichen Kreisen wird halt alles, ja gut, das Böse wird dem Satan zugeordnet und das Gute wird Gott zugeordnet oder weiß ich nicht. Und ich finde, das macht das Alte Testament viel, viel geschickter, viel, mit viel mehr Bewusstsein für die Spannung, die so das Leben mit sich bringt.
Ja, und unter das Brennglas ist das Hiob-Buch, ne? Ich liebe Hiob. Auch übrigens erst, seit ich mich mit Theologie beschäftige, weil vorher habe ich immer einen Bogen drum gemacht, ne? Aber weil diese ganzen Argumente mit Gott irgendwie rechtfertigen und mit du bist selber schuld und so, das sind ja, die Freunde von Hiob stehen ja symbolisch für diese ganzen Argumente immer so, ne? Und was Hiob sagt, also von Hiob zitiert wird immer, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn, aber das steht halt ganz am Anfang. So, am Anfang seines Leidensweges. Und dann geht er richtig ins Leiden. Und dann merkt er, dass dieser Vers gar nicht mehr trägt. Aber lauter Evangelikale, tausende Jahre später, laufen immer mit diesem Vers durch die Gegend, so, ne? Dabei ist das der Vers, den Hiob überwunden hat in seinem Leid. Weil er nämlich, also Hiob sagt ja brutale Sachen über Gott, ja? Hiob sagt, das ist eine der beeindruckendsten Stellen, finde ich, wie er sagt, Gott, ich werde mich in der Erde vergraben und du kannst deinen Engel schicken und er wird mich suchen, weil es dir leid tut, aber er wird mich nicht finden. Ich werde mich von dir nicht finden lassen. So, ich bin so. Sowas sagt Hiob. Ah, da würdest du ja heute geteert und gefedert von so manchen Leuten in manchen Gemeinden, ne? Wenn du sowas sagst, weil nimm dein Leid hin, dann kommen die ganzen Sachen, die Hiobs Freunde am Lagerfeuer ihm auch gedrückt haben, so, ne? Und am Ende richtet sich der Zorn Gottes, der am Ende des Hiobs-Buch doch nochmal ordentlich aufflammt, nicht gegen Hiob, der brutalste Sachen über Gott gesagt hat und alles in Frage gestellt hat, was Gott irgendwie gut macht, sondern sein Zorn richtet sich gegen die Freunde, die das verhindern wollten, dass er das getan hat. Und das macht das Hiob-Buch für mich so stark und so besonders, also die ganzen Bilder, mit denen es spricht. Und wenn man Leid kennt aus seinem Leben, vielleicht eine psychische Krankheit kennt aus seinem Leben oder sowas, dann weiß man auch, wovon er spricht. Das Gefühl, alles zu verlieren und keine Chance mehr in diesem Leben zu haben und ganz abgehängt zu sein. Gott ist auch sowieso ferne. Gut, dass die Erfahrung machen eigentlich super viele Menschen. So, nur ganz wenige bleiben von solchen Erfahrungen verschont. Aber alle reden so wie die Freunde von Hiob. So, ne? Und kaum einer unterstützt Hiob drin. Und mein Traum von Gemeinde, und deswegen gehe ich auch in diese kratzbürstigen Stellen, mein Traum von Gemeinde und Kirche ist, dass Räume aufgemacht werden, wo Leute sowas sagen können. Ungestraft und ohne eine schnelle Antwort und ohne direkt irgendwie das fromme Bügeleisen oder so.
Ich habe mir fürs Ende des Talks, habe ich mir überlegt, ich würde gerne mal einen Theologen, Baptisten tatsächlich auch, den William J. Webb, den habe ich kurz schon zitiert im ersten Teil des Talks. Den würde ich gerne mal zur Rate ziehen, mal gucken, wie ihr mit dem so könnt. William J. Webb, der hat sich tatsächlich mit genau diesen Genozid und mit diesen Kriegsvergewaltigungstexten in der Bibel auseinandergesetzt und hat da so eine Übersicht gemacht, über welche unterschiedlichen Zugänge kann man überhaupt dazu finden. Ich will mal kurz das kurz einmal vorstellen. Er sagt, die eine, sozusagen die traditionelle, die extrem traditionelle Version wäre eben die, dass man sagen würde, so diese heiligen Kriege und diese problematischen Texte die wirken auf uns vielleicht problematisch, aber eigentlich muss man festhalten, Gott ist frei zu tun und lassen, was er will. Für Gott gelten keine Regeln und deswegen muss man das einfach hinnehmen. Also wenn da von Kriegsvergewaltigung die Rede ist, wenn Gott das sagt, wer sind wir, dass wir da irgendwie was dran zu meckern haben? So, und dann gibt's den eher traditionellen Zugang, der würde sagen, ja, das ist schon moralisch hochproblematisch, sehen wir auch, aber wir müssen einfach sagen, das ist ein Geheimnis, wir können es nicht verstehen. Gott ist schlauer als wir, Gott weiß schon, was er macht und deswegen lassen wir es so stehen. So, dann der Ansatz von William Webb. Der ist so ein bisschen, dass er eigentlich, ich würde sagen, historisch kritisch arbeitet. Er guckt sich eben die Umgebungskultur an. Das haben wir so ein bisschen auch gemacht in dem ersten Talk, dass wir da auch ein bisschen ausführlicher darüber geredet haben. Also Kriegsvergewaltigung ist in der Umgebungskultur damals ist ein Riesending gewesen. Das ist völlig normal gewesen. So, und dann guckt man sich aber an, wie sieht denn das eigentlich aus in der jüdischen Bibel? Wie steht das da? Und das ist ganz spannend, weil wir haben ja in einem ersten Talk haben wir darüber gesprochen, dass in der Umgebungskultur, dass es völlig normal war, dass man über solche Vergewaltigungsgeschichten, dass man da Kunst zu produziert hat. Münzen, Vasen, Bilder, alles Mögliche. Gibt's heute noch. En masse aus der Antike. Im Jüdischen gibt's es nicht. Und es ist ganz spannend, da gibt's eine wissenschaftliche Diskussion darüber, ob jetzt eigentlich diese Kriegsvergewaltigung, ob die im Judentum erlaubt waren oder nicht. Sehr, sehr spannend, weil es gibt, das müssen wir mal nachlesen, in 5. Mose 20 gibt es tatsächlich so einen Vers, wo drinnen steht, also so sinngemäß, wenn ihr ein Volk erobert habt, dann nehmt euch die Frauen und vergnügt euch dran. Kann man lesen, 5. Mose 20. Und dann muss man auch noch 5. Mose 21 dazu lesen. Aber im Grunde wird dann darüber diskutiert, ist das nicht eigentlich genau diese Erlaubnis von Kriegsvergewaltigung? William Webb hat einen spannenden, ich weiß nicht, es ist jetzt wieder nerdy, aber ich finde den Gedanken trotzdem spannend. Das Argument, was William Webb da anbringt, ist, dass er sagt, wenn man zum Beispiel diese Bathseba und David-Geschichte nimmt, also die kennt man ja wahrscheinlich, David, es gibt gerade Krieg, David ist als Kriegsherr aber zu Hause geblieben. Bathseba, die lässt da kommen, zeugt mit ihrem Kind, jetzt ist so schwierig und jetzt muss er irgendwie gucken, dass der Ehemann aus dem Weg geschafft wird. So, und dann heißt es ja, dass er den Uriah, den Ehemann von Bathseba, holt, um ihm dann sozusagen Tag frei zu geben, so dass er dann eben mit seiner Frau Sex hat und dann kann man das Ganze irgendwie so ein bisschen vertuschen. Und es ist spannend zu sehen, wie Uriah argumentiert, dass er eben nicht mit Bathseba Sex hat. Er argumentiert nämlich, dass er sagt, wir haben gerade eine Kriegssituation und in der Kriegssituation, da ist die Bundeslade, die Lade Gottes ist vorne mit dabei und wenn die Lade Gottes damit bei ist, dann ist Krieg eigentlich so eine heilige Angelegenheit, genauso wie wenn du zum Tempel gehst und da ist Sex verboten, gibt's nicht. So, das ist also auch zum Beispiel, als die 10 Gebote gegeben worden sind, da war ganz klar, die Israeliten haben für 2 Tage keinen Sex, gibt's nicht, weil es ist eine heilige Angelegenheit und da so Fokus auf Gott und so weiter. Und das benutzt er als Argument zu sagen, also in Kriegssituationen, da haben die Israeliten keinen Sex, deswegen ist Kriegsvergewaltigung eigentlich nicht denkbar. Da kann man jetzt wieder drüber diskutieren und das finde ich, dann wird es eben wissenschaftlich und dann wird es eben auch historisch. Ich habe da auch so meine Anfragen, aber das, also jetzt nochmal, was macht William Webb? William Webb sagt, das ist der historische Kontext. Und dann guckt man da und vergleicht das mit der Bibel und würde feststellen, dass die Bibel einen höheren ethischen Anspruch hat als die Umgebungskultur. Und dann würde man eben nicht sagen, dass was in der Bibel dann über Kriegsvergewaltigung steht, ist die ultimative, letztgültige Ethik, sondern es ist eben im Gegensatz zur Umgebungskultur ein Schritt nach vorne. Und wir müssen eigentlich diesen Schritt ein bisschen weiter nach vorne denken. Und eben nicht bei den alttestamentlichen Stellen stehen bleiben, sondern wir müssen nach vorne denken. So, das wäre William Webbs. Der Ansatz nennt sich Redemptive Movement Hermeneutics. Und dann gibt's eben einen, ja, antitraditionellen Gesichtspunkt oder eine antitraditionelle Sichtweise, die William Webb ausmacht, wo man eben sagen würde, nee, im Alten Testament gibt's einfach hochproblematische Texte von Genozid und Kriegsvergewaltigung und das kannst du aus christlicher Sicht nicht mehr halten, du musst es ablehnen. So, da gibt's ethische Prinzipien aus dem Neuen Testament und so, das kannst du nicht wahrnehmen. So ein fünfter Punkt wäre dann eben noch weiter, der dann eben sagt, du musst nicht nur diese ethischen Prinzipien ablehnen, sondern du musst eigentlich den Gott ablehnen, der damit in Verbindung gebracht wird, und dann ist mehr oder weniger so eine atheistische Position eigentlich die beste darauf. So, das jetzt mal so als kleiner Exkurs. Was habt ihr für Gedanken? Wo würdet ihr sagen, da kann ich mit oder da kann ich gar nicht mit?
Ganz kurze Antwort. Im Grunde kann ich mit allem mit, außer mit der ersten Position, weil damit kannst du alles rechtfertigen, damit kannst du auch Nazi werden und alles. Kein Problem, kannst mit alles mit Gott rechtfertigen. Ich glaube, die anderen kann ich mit allem was anfangen. Und da würde ich auch sagen, das sind wieder wie so ein kleiner Werkzeugkoffer. Guck dir doch die einzelnen Texte an. Guck, was dir hilft. Schau genau hin. Und ich glaube, manchmal ist es ein Geheimnis. Und manchmal hilft es mir auch zu sagen, na, ich verstehe es jetzt gerade noch nicht. Und 10 Jahre später verstehe ich plötzlich was. Hm. Manchmal hilft es mir total zu sagen, nö, finde ich komplett scheiße, lehne ich ab. Oft habe ich genau das gemacht, was der William Webb da macht und sagt, aber guck mal, was die im Gegensatz zu ihrer Umgebungskultur gemacht haben. So ein Fortschritt. Also ich kann ehrlich gesagt, ich würde jetzt nicht ein Modell davon zur Wahrheit erheben, sondern würde sagen, ich entdecke die unterschiedlichen Modelle in unterschiedlichen Bibeltexten.
Ohne William Webb gelesen zu haben, haben Albert und ich das ja irgendwann, also Albert ist ja von dir der Begriff, die Evolution der Gnade in der Bibel, ne? Also dass sich Gnade entfaltet in der Bibel, und nicht die Gnade Gottes wird größer, aber das Spotlight wird immer weiter auf sie geschwenkt, sozusagen, ja. Und das passt ja zu diesem Ansatz von diesem Redemptive Movement Hermeneutics gut zusammen, dass wir sagen, eigentlich ist die biblische Botschaft nicht, so und so musst du dich in dieser und jener Situation verhalten, sondern verhalte dich immer ein bisschen gottmäßiger, oder wir würden als Christen sagen, jesusmäßiger oder so, immer ein bisschen mehr als deine Umgebung. Also sei immer einen Schritt weiter in Richtung von Gleichberechtigung, von liebevollem Umgang, von gnädigem Umgang miteinander, von Licht in dieser Welt, von so, ne? Sei immer ein bisschen mehr, weil was sich auch mittlerweile umgesprochen hat, auch in den evangelikalsten Kreisen, ist ja zum Beispiel, dass Jesus ja ein Frauenbild hatte, das gemessen an unseren heutigen Maßstäben zwar patriarchalisch ist, aber gemessen an den damaligen Umständen total fortschrittlich, und auch das Neue Testament verurteilt Sklaverei nirgendwo, ne? So teilweise sogar im Gegenteil. Man könnte meinen, da kann man ja Sklaverei mit rechtfertigen. Nein, kann man nicht, weil es ja Sklaven als Menschen sieht und auch als solche anspricht und eben nicht als Gegenstand oder sowas, ja? Und also immer, und dieser Aufruf, das ist natürlich total linksgrün versifft, aber was soll ich sagen, ja? Es ist halt einfach so, sei immer ein bisschen gleichberechtigter, sei immer ein bisschen fairer, immer ein bisschen offener, immer ein bisschen liebevoller, als es deine Umgebung ist. So, und wenn wir das schaffen, müssen wir nicht gleich Revoluzzer für werden, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, ne, Albert, ob man jetzt die Revolution ausruft und ob man jetzt immer total krass irgendwie ins Extrem geht. Nee, man muss gar nicht ins Extrem gehen, sei doch da in der Mitte unterwegs, wo du bist, aber immer ein kleines Schrittchen weiter. So, und
ja, und ich glaube auch, dass ja, total, dass Gott, dass das ja auch Gottes Geschichte mit uns ist, uns da hinzuziehen. Und jeden da in dem Lager, wo er gerade ist, schockt Gott irgendwann damit, dass Gott doch noch ein Stück barmherziger ist, als man vorher dachte.
Ja.
Und das finde ich so schön. Deswegen ist und bleibt, glaube ich, Jona meine Lieblingsgeschichte in der Bibel. Ich finde sie witzig, ich finde sie raffiniert und ich finde sie wahr, auch wenn er niemals von einem echten Wal verschluckt wurde. weil Gott ihn und alle am Ende überrascht und sagt, ja, guck mal, ich war gnädiger, als ihr dachtet. Verrückt, oder? Und das hat Leute geschockt und geärgert und verzweifelt gemacht. Und so, warum? Du hast doch gesagt, du wirst richten und so. Und dann machst du es nicht. Warum? Die sind doch böse. Guck sie dir doch an. Und er sagt, ja, guck dich selber an. Ich bin halt gnädig. Was soll ich sagen?
Ja, und der Schluss,
das mag ich.
Der Schlusssatz vom Jona-Buch ist ja großartig, ne? Also sollten mir die Leute etwa nicht leid tun? Fragezeichen, Ende des Buches. So, ja. Ne? Also so, das ist die Frage, mit der du dann allein gelassen wirst, quasi am Ende, ne?
Ja. Mhm. Und deswegen, wir haben jetzt viel über Gericht geredet, ne? Und Babel und Jesaja 13 und so und vernichtet sie. Und am Ende denke ich, dass Gott dann sagt, nee, mach ich doch nicht. Will ich nicht.
Ja, kann ich viel hören. Ich glaube, das, was mir bei dem William Webb nicht so gefällt, ist, dass er sagt, in der damaligen historischen, in dem damaligen Kontext war das, was in der Bibel steht, die ultimative Ethik. Das war das Beste, was damals ging. Und da würde ich sagen, nee, ich wünschte mir eher so ein kritischeres drauf gucken, dass ich sagen würde, also wahrscheinlich wär's total gut gewesen, wenn Gedanken von Gleichberechtigung und von sexueller Selbstbestimmung und von einem Bewusstsein, dass Vergewaltigung einfach keine gute Idee ist, wenn es das damals schon gegeben hätte und eben nicht nur so in kleinen Dosen. Das wäre tatsächlich da mein Standpunkt. Ich kann mit dem, was ihr sagt, kann ich sehr, sehr viel anfangen. Gerade auch im Hinblick, wir haben im ersten Talk habe ich kurz Judith Butler erwähnt und damit, dass einfach da auch irgendwo so ein moralischer Kompass total durchdreht. Könnt ihr euch im ersten Talk nochmal anhören, weil Judith Butler ja meinte, dass das, was am 7. Oktober in Gaza, Palästina und so weiter, was da passiert ist, dieser Angriff auf jüdische Kibbutz mit Vergewaltigung, dass das eigentlich eine Form von Widerstand gewesen ist. So, und ich glaube, dass das wichtig ist zu sagen, nee, man kann schon auch deutliche Positionen einnehmen und muss eben nicht rumdrucksen, ja, vielleicht ist es so ein bisschen Vergewaltigung damals, war es, wenn es nur noch ein bisschen regeln und so, vielleicht ist es ganz okay gewesen, so, und dann ist das doch irgendwie noch Gottes Wort und unfehlbar und so. So, das ist so ein bisschen, wo ich denke, William Webb, okay, da biegst du an der falschen Stelle ab. Ja, aber so, das waren auch so ein paar Dinge, wo ich denke, das sollen wir nochmal.
Jeder biegt irgendwo falsch ab, ne? Habe ich manchmal den Eindruck. Also ja. Je mehr ich mich mit Theologen und Leuten beschäftige, so wir biegen irgendwie, das macht einen vielleicht selber auch ein bisschen demütiger, um wieder so ein klassisches Adjektiv rauszuholen aus dem frommen.
Ja, am Ende ist mir eben wichtig, also mir hat es so geholfen zu sehen, so ein William Webb, der stellt einfach mal 5 unterschiedliche Denkrichtungen vor. So, und das, also Albert, wie du das gerade sagtest, ja, nimm's als Werkzeugkasten und vielleicht ist das eine mal ein bisschen hilfreicher als das andere und so, und das einfach zu sehen, es gibt eine Breite, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, das, ja, unterstreiche ich sehr, finde ich super.
Und die Mission muss sein, dass Leute sich davon nicht mehr überfordert fühlen, sondern das als ein Geschenk begreifen.
Voll, voll. Mensch, das hat mir Spaß gemacht, vielen Dank. Gute Sache.
Ja, danke dir.
Danke dir, Jason, dass wir hier Gast sein durften. Richtig, richtig geil.
Liebe Leute, ihr müsst auf jeden Fall den Heilige Scheiße Podcast abonnieren. Da bin ich sehr gespannt. Habt ihr schon ein bisschen Ideen, was demnächst noch kommen wird? Habt ihr schon? Oder seid ihr offen für Ideen?
Ich habe jetzt jüngst die Liste mit unseren Ideen überarbeitet und auch einfließen lassen, was uns ganz viel zurückgemeldet wurde und was Themenwünsche unserer HörerInnen sind, die übrigens Düngerjünger heißen.
Die Düngerjünger.
laut Insta-Voting sind es die Düngerjünger. Also ihr dürft gerne auch alle Düngerjünger werden, wenn ihr rüberkommt zu uns. Und trotzdem dem Jason ja treu bleiben, das ist ja der magische Trick beim Podcast.
Voll.
Man kann ja allen geilen Podcast folgen. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, wir haben auf dieser Liste mindestens 20 Themen noch stehen, die sich gewünscht wurden oder die wir selber im Hinterkopf hatten. Und keine Ahnung, was als nächstes kommt. In der letztes Mal hatten wir eine Gästin. Jetzt warst du als Gast da. Vielleicht machen wir mal wieder so eine Duo-Folge, Albert. Und dann gucken wir nochmal nach so was Kratzbürstigen. Mal gucken. Aber wir haben auf jeden Fall noch einen ganzen Topf voll.
Ja, die Bibel lässt einen ja auch nicht im Stich, ne?
Da gibt's genug, um darüber zu reden. Voll.
Es gibt genug wunderschöne Texte und es gibt halt auch einfach echt genug Stacheldraht, den du schlucken musst. Ne?
Voll. Das ist eine starke Formulierung. Cool, cool. Ja, folgt denen und dann, ich bin sehr gespannt, was ihr demnächst rauskramt. Das ist eine coole Sache. Super. Vielen Dank euch.
Danke dir. Bis bald.
Bis bald.
Ciao, macht's gut.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.